Ja, guten Morgen. Ich denke, einige von euch werden schon mal in der Situation gewesen sein, für eine Jugendstunde, für einen Kreis, für einen Hauskreis oder so, etwas vorzubereiten. Vielleicht eine Andacht oder einen Einstieg oder irgendwie so. Und manchmal ist es dann so, dass man auf einmal merkt, boah, vielleicht hat es den anderen nicht viel gebracht, aber mir hat die Vorbereitung unheimlich viel gebracht und mir irgendwie Augen geöffnet für irgendwas, ich weiß nicht, wie auch immer. Jedenfalls, vielleicht haben einige diese Erfahrung mal gemacht. Als Pastor macht man gerne die Erfahrung, dass nach dem Gottesdienst Leute kommen und sagen, oh, das war aber eine tolle Predigt oder die Predigt hat mir ganz viel zu sagen gehabt und Gott hat zu mir gesprochen und so. Das tut der Seele des Pastors gut, klar. Wenn ihr heute nach der Predigt kommt und mir sagt, weißt du was, deine Predigt hat mir heute gar nichts gebracht und das hat mir gar nichts zu sagen gehabt und Gott hat nicht zu mir gesprochen, dann kann das so sein. Aber das macht mir nichts, weil ich den Eindruck habe, die Vorbereitung für diese Predigt hat mir viel gebracht. Also ich bin schon mal gesegnet worden. Ich hoffe, ihr werdet auch gesegnet. Aber wenn nicht, dann reicht es auch, wenn ich gesegnet wurde. Okay, vielleicht mal so weit zur Vorrede. Glaube verändert. Glaube verändert Menschen. Und in Abraham haben wir ein Vorbild, das uns einerseits herausfordert, und andererseits aber auch Mut macht. Und genau darum soll es im Gottesdienst gehen. Dir und mir soll Mut gemacht werden für unseren Glauben, für unser Leben, für unsere Nachfolge. Dass wir Gott vertrauen. Und dann, wenn wir das tun, wenn wir Gott vertrauen, passiert eins. Unser Leben verändert sich. Kannst du machen, was du willst. Glaube verändert unser Leben. Wo wir uns früher vielleicht fürchterlich aufgeregt haben, können wir auf einmal heute gelassen sein und schweigen. Wo wir früher ängstlich geschwiegen haben, da können wir auf einmal mutig etwas sagen und Stellung beziehen. Wir verstehen vielleicht nicht alles, haben nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber wir vertrauen, wir glauben Gott und seinem Wort. Und genau das verändert unser Leben. Es gab einen amerikanischen Theologen und Philosophen, Jesuiten, Pfarrer, Jesuit, John Kavanagh. Er besuchte damals Mutter Teresa in Kalkutta. Und zwar kam er auf sie zu und er bat sie, bitte beten Sie doch für mich. Und dann hat Mutter Teresa zurückgefragt, ja, wofür soll ich denn beten? Und daraufhin hat er gesagt, beten Sie darum, dass ich Klarheit bekomme. Daraufhin die Antwort von Mutter Teresa, nein, das mache ich nicht. Das werde ich nicht tun, denn Klarheit ist genau das, woran du dich zum Schluss klammerst und es ist genau das, was du loslassen musst. Aber Sie verfügen doch über so viel Klarheit, sagte der Mann. Und daraufhin lachte Mutter Teresa und antwortete, Klarheit habe ich nie gehabt, aber ich hatte immer Vertrauen. Und ich werde beten, dass du Gott vertrauen kannst. Ich habe mich gefragt, was muss Gott tun, um uns an diesen Punkt zu führen, damit wir ihm mehr vertrauen? Ich glaube, Gott muss uns begegnen. Gott muss uns zu uns reden. Gott muss uns ganz persönlich etwas sagen und dafür sorgen, dass wir ihn auch hören können. Wir lesen miteinander eine Textstelle aus dem 1. Mose Kapitel 18, Vers 1 bis 15. Ihr könnt da mitlesen. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre, da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an, backe Fladenbrote. Überleg mal, 15 Kilo, für die ist es ziemlich mutig, ne? Aber gut, ich weiß nicht, wie hungrig der war. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen, läuft euch schon der Saft zusammen, sie saßen im Schatten des Baums und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Wo ist deine Frau Sarah? Fragten sie. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log, ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte, doch, du hast gelacht. Wenn über unserem Leben Gottes Versprechen steht, dass er für uns sorgt und wir dem glauben, dann verändert das unser Leben. Dann, wenn er uns verspricht, wenn er eine Verheißung über uns ausspricht, dann hat das Folgen. Und die Bibel ist voll von Beispielen, wie Gott zu seinen Leuten immer und immer wieder geredet hat. Er redet zu seinen Leuten in der Bibel durch Träume, durch Visionen. Er redet durch Naturereignisse, durch Propheten, durch sein Wort. Und manchmal macht er sich auch selbst auf den Weg. Und genau das hat Abraham hier erlebt. Gott besucht Abraham, begleitet von zwei weiteren Personen. Und wer das ist, diese anderen Personen, das ist oft die Frage, da haben sich Theologen schon die Köpfe drüber zerbrochen. Waren die anderen beiden? Eine mögliche Deutung, Gott kommt in der Begleitung von zwei Engeln. Eine Deutung. Eine andere Deutung sagt, hier begegnet Abraham dem dreieinigen Gott. Der sich im Alten Testament hier und schon so auch als dreieiniger Gott zu erkennen gibt. Die alte Kirche hat das so ausgelegt, denn wie Abraham diesen Dreien begegnet, wie er mit ihnen redet, ist schon seltsam. Er begrüßt sie im Singular und redet dann weiter im Plural. Also einer oder drei oder drei in einem, also das ist hier bleibt offen. Vielleicht eine Stelle, die deutlich macht, es gab eine Zeit, da war der Himmel der Erde etwas näher als heute. Und Gott hat sich in anderer Weise offenbart. Gott besucht Abraham leibhaftig und er wiederholt das Versprechen, das er ihm schon in den zurückliegenden Jahren immer und immer wieder gegeben hat. Zu einem Zeitpunkt, der eigentlich unmöglich ist, wirst du einen Sohn haben. Und jetzt kommt so eine Terminangabe dazu. Wenn ich in einem Jahr wiederkomme, hast du einen Sohn. Wisst ihr, ich glaube, es ist etwas Besonderes, wenn Gott zu uns redet. Wenn er akustisch hörbar oder durch einen Impuls oder wie auch immer, wenn er zu uns redet und wir das wissen oder in unserem Herzen feststellen, ja, das ist das Reden Gottes zu uns. Es wird schwierig, wenn sich die Verheißung aber nicht so entwickelt, wie wir uns das vielleicht so vorgestellt haben oder wie wir uns das wünschen. Aber Gott redet. Gott redet damals und Gott redet auch heute. Und wir wissen mehr als Abraham. Gott hat seinen Sohn geschickt und allen gilt sein Versprechen, auch heute Morgen. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber wir sind genauso unterwegs wie Abraham auch und bitten Gott um sein Reden, um Bewahrung. Wir bitten ihn um seinen Segen. Und Gott beschenkt uns hin und wieder mit ganz besonderen Momenten seiner Gegenwart. Ach, wie schön wäre das, wenn das heute Morgen passiert, in diesem Gottesdienst, dass du merkst, Gott ist da und er redet mir in meine Gedanken, in mein Herz, in mein Leben hinein. Und ich merke, es sind nicht nur Worte, die von vorne da kommen, sondern Gott gebraucht das und er redet zu mir. Gott spricht zu mir, hat konkret etwas für mich, für mein Handeln, für meine Entscheidung. Und ich merke, das bin ich, da redet Gott mit mir. Der Heilige Geist berührt mich. Ich kann mich noch sehr gut an eine Begebenheit erinnern. Vor einigen Jahren war das hier in Essen ein Prophet, also einer mit prophetischer Begabung aus Amerika war da. Es war eine Zusammenkunft mit mehreren Pastoren und Leitern hier in der Stadt. Und dann sagte dieser Mann, jetzt habe ich noch einige persönliche Worte für einzelne von euch. Ich saß in der zweiten Reihe und er ging auf den Mann zu, der vor mir saß. Und ich war gespannt. Ich habe gedacht, oh, mal gucken, was er dem jetzt sagt. Und auf einmal hebt er seinen Kopf, guckt mich an und sagt mir Dinge, die er aus meinem Leben gar nicht wissen konnte. Aber er hat mir Dinge zugesagt und ich merkte, das ist ein heiliger Moment, in dem Gott zu mir redet und mir liefen nur so die Tränen runter, weil ich merkte, jetzt ist Gott dabei zu reden und mir etwas zuzusagen. So etwas passiert und es bleibt etwas Besonderes. Also es passiert nicht, also in meinem Leben ist es nicht häufig passiert. Es lag an mir, diese Zusage anzunehmen und zu vertrauen. Und es liegt an dir, das Reden Gottes zuzulassen und zu vertrauen. Gott meint es gut mit dir und mit mir. Tatsächlich, auch wenn das überhaupt, wenn du es im Moment nicht vorstellen kannst, wenn du vielleicht im Moment in einer Situation bist, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein. Wie kann ich das merken, dass Gott es wirklich gut mit mir meint? Auch wenn du es nicht glauben kannst, weil die Umstände so sehr dagegen sprechen. Abraham und Sarah haben es damals erfahren. Gott redet und erneuert sein Versprechen. Aber jetzt haben Abraham und Sarah auf einmal ein echtes Problem. Als Sarah hört, was Gott zu ihrem Mann sagt, da lacht sie. Mit Sicherheit nicht, weil sie begeistert ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Hinter dem Vorhang hat sie alles mitgehört und lacht. Ich kann doch gar nicht mehr schwanger werden. Ich habe seit Jahren keine Regel mehr. Und außerdem, Abraham und ich, wir schlafen gar nicht mehr miteinander. Was soll das eigentlich? Unsere Zeit ist vorbei. Sie lacht. Vielleicht ist es so ein verächtliches Lachen. Kann sein, ich weiß es nicht. Was Gott hier andeutet, das bedeutet doch, dass zwischen den beiden noch mal so etwas entsteht wie eine erotische Liebesbeziehung oder Leidenschaft, dass das noch mal entflammt, dass sie noch mal schwanger wird. Das ist doch lächerlich. Sie sitzt hinter dem Vorhang und lacht. Gott, was du da sagst, ist doch lächerlich. Gott erneuert sein Versprechen, aber die beiden haben ihre Hoffnung aufgegeben. Die beiden haben mit Hagar und Ismael schon eine eigene Lösung gefunden. Irgendwie haben sie sich arrangiert. Schon lange konnten sie sich nicht vorstellen, dass Gottes Versprechen doch noch in Erfüllung geht. Sie konnten nicht glauben, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Für Sarah wäre es doch einfacher gewesen, wenn sie ein Körbchen aufgestellt hätte und gesagt hätte, nur noch einem Jahr liegt da ein Kind drin. Nein, sie musste selbst beteiligt werden. Gott handelt nicht so, dass er uns in die Ecke setzt und alles alleine macht. Sie soll mit Abraham schlafen. Sie soll die Schwangerschaft erleben und ein Kind zur Welt bringen. Und genau das kann sie nicht glauben. Und da erliegt sie eben einem Fehler, den wir alle nur zu gut kennen. Wir messen die Verheißungen Gottes nämlich an unseren Möglichkeiten. Wir messen die Verheißungen Gottes an unseren Grenzen. Ob wir uns das zutrauen. Ja, und auf einmal sind unsere Möglichkeiten die Möglichkeiten Gottes. Unsere Begrenzung ist seine Begrenzung. Gott möchte unser Leben nachhaltig verändern. Das ist seine erklärte Absicht. Gott möchte, dass du, der du heute Morgen hier bist, ein Vater und eine Mutter des Glaubens bist für andere. Manche denken, ach komm, Junge, erzähl ruhig, aber das ist doch ein Thema, Vater des Glaubens, Mutter des Glaubens, das sind vielleicht die Ältesten in der Gemeinde oder die Pastoren oder so, aber doch nicht ich. Doch. Gott will, dass du authentisch als Kind Gottes unterwegs bist und dazu muss man nicht erst 70 oder 80 Jahre alt werden. 1. Petrus 1, 15 und 16. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Und genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Genau das ist der Plan Gottes für dein und mein Leben, für unser Leben. Aber wir wissen auch und kennen das, ja, die Jahre gehen dahin und mit dem Glauben, naja, da wird es oft mühsam, auf jeden Fall nicht leichter. Vieles, was uns vielleicht als junge Christen begeistert hat, ist irgendwie zur Routine geworden. Und du kannst damit leben, denkst nicht viel darüber nach. Aber dann stellst du vielleicht resigniert fest, ich bin so im Mittelmaß meiner Nachfolge oder in der Nachfolge stecken geblieben. Es ist nichts Besonderes, nichts Großes passiert. So richtig mit Gott unterwegs sein, Vorbild sein, einer, der Mut macht, Jesus nachzufolgen, das ist nicht mein Ding, das schaffe ich nicht, das geht gar nicht, das kann ich nicht mehr. In der Geschichte mit Abraham geht es auch gar nicht darum. Es geht nicht um die Frage, ob du dir das zutraust. Gott fragt nicht, Sarah, traust du dir das zu, nochmal schwanger zu werden? Nein, die Frage ist, Sarah, traust du mir das zu, dass ich das tue? Und genau das gilt für dein Leben. Traust du Gott das zu? Gott fragt nicht, ob ich mir das zutraue oder traue ich es Gott zu? Die Frage, die mit dieser Geschichte der Bibel verbunden ist, traust du Gott das zu, dass er dich verändert? Traust du ihm zu, dass er dir schenkt, was er dir verheißen hat? Vielleicht vor vielen Jahren. Dass er dir das schenkt, was du brauchst. Traust du ihm zu, dass er dir Menschen an die Seite stellt, nach denen du dich sehnst, die du brauchst? Traust du ihm zu, dass er dir vielleicht einen Arbeitsplatz schenkt, der dein Einkommen sichert? Traust du ihm zu, dass er dir Kraft gibt, einen schweren Weg zu gehen? Traust du ihm zu, dass er deinen Jähzorn verwandelt in Sanftmut? Unsere Reaktion ist ja dann oft so, naja, auf diese Fragen muss ich ja wohl Ja sagen. Ne? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber es passiert doch nichts. Ich hoffe und ich bete schon so lange, aber es passiert doch. Es ändert sich doch nichts. Die Frage ist, die wir dann ja stellen, was läuft eigentlich falsch, wenn es nicht passiert? Ein Beispiel. Da fühlt sich jemand zum Missionar in Asien oder in China berufen. Aber dazu muss er Chinesisch lernen. Habt ihr schon mal so ein paar chinesische Laute gehört? Schon mal ausgesprochen? Wahnsinnig schwierige Sprache. Wahnsinnig schwierig. Also für uns eigentlich unmöglich. Aber dieser Kerl, er nimmt seine Berufung ernst. Er beginnt mit Ausdauer und mit Disziplin, diese Sprache zu lernen. Also er betet nicht, Herr, wiederhole doch mal eben gerade, was du in Apostelgeschichte 2 getan hast, so von einem Moment auf den anderen, dass man in anderen Sprachen sprechen kann. Ne? Sondern er lernt und übt und macht und betet. Und das Wunder geschieht, er lernt Chinesisch. Wo lag das Problem bei Sarah und wo liegt es bei uns? Wir trauen es uns oft nicht zu und wir trauen es Gott nicht zu. Das kann keiner von uns, das ist nämlich zum Lachen. Ehrliche, radikale Feindesliebe übersteigt alles Menschenmögliche und doch verlangt Gott es von uns. Es hat mit Glauben zu tun. Ich fange damit an und merke, wie es mich Schritt für Schritt verändert. Es ist doch auch ein Wunder, wenn ein Mensch aufhört, seine Minderwertigkeitskomplexe zu pflegen, das endlich anzunehmen und zu glauben, ich bin liebenswert. Ich bin liebenswert. Ich brauche mich nicht selbst zu verachten. Eigentlich unmöglich, aber dann fängt ein Mensch an, Gott zu danken dafür, dass er so ist, wie er ist. Und mit der Zeit geschieht ein Wunder. Einer, der immer nur gemeckert hat und kritisiert hat und negativ war und unzufrieden, wird ein Gotteskind, das in sich ruht. Es ist ein reines Wunder, wenn jemand glaubt, dass dort am Kreuz jemand für meine Sünden gestorben ist. Wie soll das gehen? Was hat eine Hinrichtung von vor 2000 Jahren mit mir zu tun? Golgatha geht doch über alles hinaus, was wir verstehen können. Und doch mutet Gott uns zu, dass wir das glauben. Dieser Glaube kommt doch nicht über Nacht. Er liegt nicht in unserem Gehen. Gott begegnet dir und fragt dich, traust du mir das zu, dass ich dieses Wunder tue? Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch nicht mehr fragt, was habe ich davon, wenn ich Christ werde, sondern fragt, was hat Jesus davon? Wolfram Kopfermann, der Gründer der Ansgar-Kirche, hat einmal ein Buch geschrieben, unter anderem, und hat darin folgenden Satz gesagt: Frommer Egoismus ist in den meisten Gemeinden in Deutschland der Normalfall. Wenn man da rauskommt und anfängt zu fragen, Herr, wo ist bei mir Veränderung angesagt? Wo ist bei mir Veränderung angesagt? Was kränkt dich an meinem Verhalten? Wo lebe ich nicht zu deiner Ehre, sondern zu meiner eigenen? Das ist dann ein Wunder. Wo das geschieht, da beginnt persönliche Erweckung. Wisst ihr, wir haben in verschiedenen Kreisen immer wieder und tun das auch noch um Erweckung hier in Essen gebetet und beten auch darum. Aber das wird nicht vom Himmel fallen, sondern die Erweckung, ja klar, letztlich ist sie vom Himmel, aber die Erweckung fängt bei mir und bei dir an, mit diesen Fragen. Wo das geschieht, da beginnt persönliche Erweckung. Wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, dann wächst in uns auch ein Wunsch nach mehr. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Ich wünsche mir mehr Vollmacht. Ich wünsche mir mehr Wunder, mehr Reden Gottes. Erweckung setzt uns aber auch nicht auf die Zuschauerbank, um dann staunend zur Kenntnis zu nehmen, was Gott tut, sondern Erweckung schließt uns immer ein. Sogar zuerst. Sonst geschieht nichts. Herr, schenke Erweckung und beginne damit bei mir. So hat eine Frau in Mülheim angefangen zu beten und so ist die Erweckung in Mülheim losgegangen, der Mülheimer Verband entstanden. Da geschieht dann auch Veränderung in unserer Perspektive. Das Aufregen über Belanglosigkeiten und Nebensächlichkeiten hört auf. Da hört das Meckern auf und bekommt einen Blick für die Wunder Gottes, die er schon bereits tut, auch hier in der Gemeinde und in seiner Welt. Glaube hat damit zu tun, was du nicht kannst und auch nie aus dir heraus tun wirst. Gott führt dich an deine Grenzen, dass du bekennen musst, ich kann es nicht, ich weiß nicht weiter. Vielleicht lache ich aus Verlegenheit oder vielleicht weine ich auch oder beides. Sarah hat gelacht und ihre Reaktion ist eigentlich erstmal verständlich und meint nicht, dass Abraham ja nicht auch gelacht hätte. Als Sarah lacht, menschlich absolut verständlich, da ist es Gott, der fragt, warum lacht sie? Warum zweifelt sie an meinen Worten? Sarah bleibt nur die Lüge. Ich habe ja gar nicht gelacht, gar nichts gemacht. Warum zweifeln wir? Wo kommen die Zweifel bei uns her? Aus schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben? Weil wir nur zu gut um Gebete wissen, die nicht erhört wurden? Manch einer mag jetzt vielleicht denken, na vielen Dank, lieber Georg, für dein Bemühen, aber du hast keine Ahnung, was ich alles durchhabe. Meine Frau oder mein Ehepartner und ich, da gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Mit dem oder mit dem rede ich nicht mehr in der Gemeinde. Zu tief sitzt da die Enttäuschung. Sarah lacht und jetzt kommt eine wichtige Aussage. Für mich ist nichts unmöglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, übersetzt Luther. Sollte dem Herrn irgendwas unmöglich sein? In deiner Vorstellung vielleicht schon, aber dem Herrn nicht. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, das ist die alles entscheidende Frage. Und daraus die Konsequenz, es heißt nicht, kann ich das, traue ich es mir zu, sondern kann Gott das? Traue ich das Gott zu, dass er das tut? Das bedeutet ja nicht, ich setze mich aufs Sofa und warte ab, bis Gott da irgendwie was vom Himmel fallen lässt. Nein, wir stehen auf und bewegen uns im Glauben, gehen die nächsten Schritte. Abraham und Sarah mussten erstmal miteinander schlafen, damit sie ein Kind bekommen. Und dann geschah das Wunder. Die Israeliten mussten beim Durchzug durch das Schilfmeer erstmal nasse Füße bekommen und dann staute sich das Wasser und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Die Jünger mussten 5 Brote und 2 Fische anbringen, damit Jesus das Wunder tun konnte der Vermehrung. Und viele tausend wurden satt. Gottvertrauen hat Auswirkungen auf unser Selbstvertrauen. Glaube meint, dass wir konkrete Schritte tun, die unser Vertrauen dann sichtbar machen. Praktisch bedeutet das doch, dass wir uns endlich mehr Zeit nehmen für die Stille und aufhören mit der Hektik in unserem Leben. Glauben bedeutet, dass wir uns den Mut zusammennehmen, hingehen, Menschen vergeben, die uns wehgetan haben. Glauben bedeutet, dass wir aufhören, uns Sorgen zu machen und diese Sorgen für uns zu behalten und anfangen, sie Gott abzugeben, sie ihm zu nennen. Es bedeutet, dass wir unseren Stolz und unsere Angst vergessen und anfangen, mit unseren Ehepartnern zu beten. Dass wir aufhören, immer Recht haben zu wollen und uns ehrlich fragen, wo liegt eigentlich der Grund für meine Not? Das Argument, ach, weißt du, das habe ich schon 1000 Mal probiert, hat nicht geklappt. Es geht nicht. Das verliert hier seine Gültigkeit. Gott begegnet dir und sagt, in einem Jahr, das wirst du sehen, in einem Jahr hat sich alles verändert. Stell dir mal vor, du lässt dich darauf ein und du lässt Gott zu, an dir zu wirken und an dir zu handeln. Gottvertrauen schenkt gesundes Selbstvertrauen. Amen. Ja, wir stehen auf zum Segen. Genau. Jesus, wie gut, dass wir das glauben und wissen dürfen. Alles in allem bist du. Du hast die Welt geschaffen, du hast uns beim Namen gerufen und du meinst es gut mit uns. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. und bitten dich, Herr, komm und begleite du uns jetzt durch diesen Tag, durch die nächste Woche. Sei du unser Schutz. Herr, lass du dein Angesicht über uns leuchten. Sei du uns gnädig. Amen.